Der Erdkörper ist gigantisch groß und die Steine, die wir verbrauchen, sind im Verhältnis dazu verschwindend wenig. Die Gesteine, die die Natur an der Oberfläche abträgt durch die Erosion, werden immer wieder ersetzt. Ganz einfach, von unten drückt das Gestein aus dem Erdinnern ja auch wieder nach.
Markus Moser, Paläontologe und Geologe, staatliche naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, München.
Die Schönheit, die Ästhetik von Kristallen ist ja ihre hohe Ordnung. Und das ist das, was neben der Farbe und der Reflexionsfähigkeit eben auch zur Ästhetik beiträgt. Das Leben ist etwas, was an der Grenze ist von Ordnung und Chaos. Eine DNA zum Beispiel, diese Gensequenzen, die haben schon sehr viel Freiraum. Ja, es ist weit weg von reiner Ordnung, aber es ist eben noch nicht Chaos. Es ist an der Grenze, an dem Übergang von Ordnung zu Chaos.
Frank Trixler, Geobiologe, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Steine sind unbeweglich, außer es gerät etwas ins Rutschen. Und das hat uns, glaube ich, schon verführt, dass man die Steine als eine Alterität sieht, als etwas grundlegend anderes, als wir sind. Aber natürlich sind wir, es ist die Substanz, die uns umgibt und die absolut zwingend ist für alles, was wir weiterhin tun.
Dietrich Erben, Architekturhistoriker, Technische Universität München. Gestein ist überall. Und doch wissen viele Menschen, die beruflich nichts damit zu tun haben, wenig darüber. Dabei ist es von grundlegender Bedeutung. Für das Leben an sich und die Zivilisation. Steine erzählen von Jahrmilliarden der Erdgeschichte. Von der Entstehung und Entwicklung des Lebens. Der Rohstoffe und der menschlichen Kulturen. Von den ganz großen Zusammenhängen, die das Leben auf unserem dynamischen Planeten ermöglichen und prägen, sagt der Geobiologe Frank Trixler, der neben seiner akademischen Forschungs- und Lehrtätigkeit auch für das Nördlinger Rieskratermuseum Ausstellungen kuratiert.
Das ist ja das Schöne als Geologe, dass man etwas macht, was man Gesteinsansprache nennt. Also man spricht mit den Steinen und das ist etwas, was man in einem Studium eben auch lernt, wie man die Informationen aus einem Gestein sozusagen interpretiert durch gute Beobachtungen, durch auch mal den Gestein aufschneiden, anschleifen, Dünnschliffe hermachen, im Polarisationsmikroskop anschauen. Wie komme ich an die Geschichte von diesem Stein heran?
Bereits die Menschen der Steinzeit bewiesen ein erhebliches konzeptionelles und handwerkliches Geschick bei der Herstellung von Faustkeilen. Steine haben aber auch einen symbolischen Wert, denn sie waren lange vor dem Menschen da, strahlen Dauer und Beständigkeit aus und stehen im Verhältnis zu Ursprung und Transzendenz. In der nordischen Mythologie töten die Götter den Riesen Ymir und formen aus seinem Körper die Erde, wobei seine Knochen zu Bergen und seine Zähne zu Steinen und Felsen werden. Die Griechen verehrten den Omphalosstein im Apollonheiligtum in Delphi als mythologisches Zentrum der Welt. Für die Muslime ist der schwarze Stein in der Kaaba in Mekka spirituell von höchster Bedeutung. Er spielte bereits in altarabischen Steinkulturen eine große Rolle. In manchen Geschichten und Legenden verleihen die Steine eine besondere ursprüngliche und unwiderstehliche Form von Macht. Der Zauberer Merlin in der Artus-Sage versteckt ein Schwert in einem Stein. Und nur wer dazu bestimmt ist, König von Britannien zu werden, vermag es herauszuziehen.
Also Stein und Feuer, die beiden Sachen, die haben eine unglaubliche Anziehungskraft irgendwie. Und das steckt wahrscheinlich durch unsere Vorfahren ganz tief in uns drin.
Der Planet Erde besteht zum größten Teil aus Gestein. Das hat sich im Universum aus dem Staub und dem Gas des Sonnennebels gebildet, aus dem das gesamte Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Im Laufe von Jahrmillionen bildeten sich, grob gesagt, drei Schichten des Erdballs heraus. Das Gestein an der Oberfläche kühlte ab und verfestigte sich zur Erdkruste, die den Erdboden trägt. Sie ist in Kontinentalplatten unterteilt, die beweglich sind und sich aneinander reiben, weil sie auf dem zähfließenden, plastischen und heißen Erdmantel weiter unten lagern. Ganz im Innersten befindet sich der Erdkern aus Eisen und Nickel. Außen flüssig, innen fest und ebenfalls heiß. Über Jahrmillionen werden, wenn sich durch Verschiebung und Reibung der Kontinentalplatten die Gebirge auffalten, Unmengen von Gestein an die Oberfläche befördert und an der Oberfläche durch Wind, Wasser, Eis und Frost wieder abgetragen. Das ist ein Prozess, der bis heute anhält und einen Kreislauf darstellt. Denn das abgetragene Material wird in den Tiefseegräben der Ozeane wieder ins Erdinnere verschluckt. Steine gehen, fortgerissen durch Flüsse oder Gletscher, oft auf weite Reisen durch Zeit und Raum. Das verändert ihre Form und ihre Zusammensetzung. Die Isar zum Beispiel entspringt in den Alpen und trägt das Gestein mit sich, welches dort zu finden ist.
Okay, das heißt, in einem einzelnen Isarkiesel steckt drin die Zeit von vor 200 Millionen Jahren, seiner Bildung. Dann sieht man oft solche komischen Gesteinsadern oder solche Gänge in so einem Kiesel. Da sieht man, bei der Gebirgsbildung waren unheimliche Kräfte am Werk, die das Gestein auch wieder zerrissen und auseinanderreißen wollten. In diese Risse ist dann wieder Wasser eingedrungen, hat Minerale gelöst, die sind wieder ausgefallen und haben die Risse wieder ausgeheilt. Da sieht man diese Kräfte, die da auch am Wirken waren.
Auch Vulkane befördern Gestein nach oben. Zunächst in zähflüssiger Form, als heißes Magma, das dann erkaltet und zu magmatischem Gestein erstarrt. Doch kein Gestein bleibt in ein und derselben Form für alle Ewigkeit bestehen, da es mannigfaltigen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Steine verwittern, sie kommen ins Rutschen, sie zerbröseln, sie zerbrechen. Die so entstehenden Sedimente werden vom Regen in Flüsse, Seen und Meere geschwemmt und verdichten sich dort auf dem Grund zu neuem Gestein, dem Sedimentgestein. In Gewässern sind oft die harten Überreste von Muscheln, Schnecken, Korallen und Algen maßgeblich bei der Bildung von Sedimentgestein beteiligt. Man spricht dann von gesteinsbildenden Fossilien.
Die Kreidefelsen aus Rügen sind eben die Folge von Kalkalgen, die in ihrem Stoffwechsel eben Kalkkrusten bilden um ihre Zelle herum in seinem sehr seichten Meer. Also die Algen betreiben Photosynthese. Und im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende und Jahrmillionen haben sich dann durch die abgestorbenen Kalkalgen so viele, so dicke Schichten aufgebaut, dass die irgendwann verfestigt wurden und zu diesen Kreidefelsen von Rügen wurden. Also die Kreidefelsen sind eigentlich eine Folge des Lebens. Lebewesen haben die erschaffen.
Die dritte Gruppe neben dem Sedimentgestein und dem magmatischen Gestein sind die metamorphen Gesteine. Unter hohem Druck wird die innere Struktur der ursprünglichen Minerale so verändert, dass eine neue, stabilere Struktur entsteht. Auf diese Weise wird Kalkstein zu Marmor beispielsweise. Auf dem Mond und den Planeten Mars, Merkur und Venus ist das Gestein geologisch weit weniger aktiv und nach heutigem Kenntnisstand auch weniger vielfältig. Die Erde ist eben, sagt Frank Trixler, ein ganz außergewöhnlicher Ort im Sonnensystem.
Sie ist ein extrem dynamischer Himmelskörper, wo sich immer was tut. Schuld daran ist auch das Wasser. Das Wasser, das immer wieder die Gesteine verändert. Also diese ganze Dynamik der Erde ist auch zu einem Großteil auch geschuldet der Existenz von Wasser.
Das hier seit Jahrmillionen beständig vorhanden ist. Wahrscheinlich haben die Himmelskörper, die auf die junge Erde aufgeschlagen sind, es in gefrorener oder anderweitig chemisch gebundener Form in sich getragen. Zahlreiche kosmische Vorgänge von ungeheurer Wucht sorgten jedenfalls dafür, dass die Erde irgendwann eine Geosphäre, eine Biosphäre und eine Atmosphäre zu bieten hatte. In einem Milieu, das von Wasser, Gestein und ein paar organischen Molekülen bestimmt war, haben sich geochemische in biochemische Prozesse verwandelt. Molekülketten wie die Proteine und die DNA entstanden, die Informationen aus der Außenwelt aufnehmen und verarbeiten können. So entstanden erst Einzeller und dann viele andere Lebewesen, die im Gegensatz zur anorganischen Welt in der Lage sind, aus eigener Kraft zu wachsen, sich zu bewegen, sich fortzupflanzen, sich zu ernähren. ein Lebewesen.
Also es ist ein aktives Etwas, was Informationen aus der Umwelt verarbeitet, um an neues Kohlenhydrate zum Beispiel heranzukommen. Das Leben sitzt nicht da und wartet, oh, jetzt ist es vorbei und dann hören wir jetzt auf, sondern es sucht sich jetzt beständig, wo komme ich jetzt an Nahrung eben heran.
Bei der Erforschung der Entstehung des Lebens warten noch viele Herausforderungen auf künftige Forschergenerationen. Die Wissenschaftsgemeinschaft arbeitet intensiv daran, den Übergang von unbelebter zu belebter Natur immer präziser zu erfassen.
Wenn wir verstehen, wie das Leben entstanden ist, können wir eine noch viel wichtigere Frage damit vielleicht auch beantworten. Was ist Leben eigentlich? Weil das ist groteskerweise eine der äußerst schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann. Ja.
Seit Jahrtausenden nähern sich Mythen, Sagen und Legenden diesem Geheimnis im Medium des Erzählens an. Gott erschafft Adam aus Erde. Der Rabbi Löw, der jüdischen Legende, den Golem aus Lehm. Beides sind Materialien, die sich der Verwitterung des steinernden Untergrunds und der Vermischung des Sediments mit Wasser und organischem Material verdanken. Pflanzen nehmen die im Boden aus Steinen gelösten Minerale über ihre Wurzeln auf, die auf diese Weise in die Nahrungskette gelangen und dafür sorgen, dass die harten Teile menschlicher und tierischer Organismen, wie zum Beispiel Skelette, Zähne, Elfenbein, Schildkrötenpanzer oder auch Eierschalen, die nötige Stabilität erhalten.
Und man kann tatsächlich auch nachweisen, wenn jemand seine Jugend zum Beispiel im Bayerischen Wald verbracht hat, dann hat er eine andere chemische Signatur in seinem Zahnschmelz drin, als jetzt zum Beispiel jemand, der im Alpenraum aufgewachsen ist und da sein Leben verbracht hat.
Markus Moser ist Kurator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Paläontologie ist die Wissenschaft von Dinosauriern und anderen Lebewesen der Urzeit und eng mit der Geologie verknüpft. Denn es sind hauptsächlich die Fossilien, versteinerte Knochen, die uns Kunde von diesen ausgestorbenen Kreaturen geben. Ein Dinosaurier stirbt, sinkt auf den Grund eines Gewässers. Sand, Schlamm und andere Sedimente bedecken die Leiche. Die weichen Teile verwesen. Die Mineralien dringen in das Skelett ein, verbinden sich mit ihm und erhalten seine Form. Stoßen Wissenschaftler heute auf Dinosaurierknochen, untersuchen sie auch das sie umgebende Sedimentgestein genau. Denn es enthält wesentliche Umweltinformationen.
Wir können über geochemische Signaturen sehr viel über das Klima der Vergangenheit sagen. Wir können aus dem Sediment selber etwas über das Ablagerungsmilieu sagen. Wir kennen sehr viele Begleitfossilien, die früher einfach ignoriert wurden, weil sie eben Mikrofossilien sind.
Der Stolz der Staatssammlung ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Skelett eines riesigen urzeitlichen Elefanten der Gattung Gomphotherium. Es wurde 12 Millionen Jahre nach seinem Ableben bei Mühldorf am Inn gefunden. Und seine Knochen sind fast im Originalzustand erhalten.
Nicht alle Fossilien sind tatsächlich ausgetauscht, also umkristallisiert, das heißt vollständig versteinert, sondern in der Regel ist es auch so, dass von der organischen Substanz des Tieres etwas übrig bleibt.
Das Urzeitkrokodil namens Stenosaurus, das in Schiefer versteinert an der Wand hängt, lebte vor 180 Millionen Jahren im heutigen Baden-Württemberg. So wie das manche Krokodile bis heute tun, hat es zu Lebzeiten einen Stein geschluckt, der in der Magengegend gut sichtbar erhalten geblieben ist. Man nennt diesen Stein Gastrolith, Magenstein. Der war wohl hilfreich bei der Zerkleinerung der Nahrung im Magen, denn Krokodile können mit ihren großen Kiefern schlecht kauen.
Es gibt noch eine zweite Überlegung dazu, wozu Gastrolithen auch noch gedient haben können. Nämlich sind Steine ja auch Mineraldepots, das heißt enthalten wertvolle Aufbaustoffe wie Calcium, Magnesium und so weiter, die eben ein Tier auch braucht und wo vielleicht in der Umwelt eher ein Mangel besteht. Und wenn dann solche Steine geschluckt werden und durch die Verdauungssäfte auch aufgeschlossen werden, dann gewinnt das Tier eben diese notwendigen Mineralstoffe.
Die Dinosaurier sind vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben. Ein Meteoriteneinschlag, vielleicht auch große Vulkanausbrüche waren wahrscheinlich die Ursache. Dinosaurier waren zu groß, um sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Im Gegensatz zu den reptilienähnlichen Säugetieren von damals, die sich, wie viele heutige Säugetiere, Erdlöcher graben konnten.
Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie eine der großen oder vielleicht auch zwei große Katastrophen in der Erdgeschichte überlebt haben, weil sie sich im Boden verstecken konnten und damit die schlimmsten Auswirkungen klimamäßig überdauern konnten.
Steine sind für viele Tiere auch heute wichtig. Zahnlose Vögel, als Nachfahren der Theropoden-Dinosaurier, schlucken Steine als Mahlhilfe, zum Beispiel Hühner. Schlangen und andere wechselwarme Reptilien profitieren von der Sonnenwärme, die die Steine speichern, und finden darin Schutz vor Fressfeinden und Winterfrost. Die Hausmaus, Mus musculus, baut ihre Nester gern in Gemäuern und Wänden, möglichst nah bei menschlichen Nahrungsvorräten. Es gibt auch Tiere, die perfekt an die ewige Dunkelheit in Höhlen angepasst sind und nur dort leben können, wie Grottenolme oder Höhlenkrebse. Für Menschen ist das Leben viel komplexer. Sie müssen sich ihre Behausungen und ihre Kleider selber machen. Sie verbinden damit auch das Bedürfnis nach Repräsentation und Ästhetik. Kurz, sie müssen Kulturarbeit leisten. Doch auch dabei bleiben sie tief mit der Geosphäre verbunden, und zwar bis heute, sagt der Architekturhistoriker Dietrich Erben.
Der Beton ist auch nichts anderes als ein künstlich erzeugtes Gestein. Also mit Zement und Wasserzuschlag und Sandzuschlag werden praktisch geologische Prozesse extrem beschleunigt. Der Eisenbau basiert natürlich auf dem Eisenerz und so weiter. Man kann im Grunde noch das Glas dazu rechnen, ja, das über weite Strecken eben auch oder im materiellen Kern aus Quarzsanden besteht. Ja. Also wir sprechen zu Recht natürlich von diesen modernen synthetischen Baustoffen, die so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommen, also Glaseisenkonstruktionen in der Architektur und dann eben so High-Tech-Architekturen bis in die Gegenwart rein, dass wir das ein Stück weit aus den Augen verloren haben, dass das natürlich komplexe Herstellungsprozesse sind, die aber gleichzeitig natürlich immer noch auf Ressourcen und auf einer Materialität der Geosphäre beruhen.
Die Menschen der Steinzeit lebten oft in der Nähe von Höhlen. Wegen der Kälte und Dunkelheit aber wohl eher in Vorbauten aus Steinhaufen, Holzpfosten, Ästen und Fellen als in den kalten und dunklen Höhlen selbst. Dort fanden aber wohl Kulthandlungen statt, von denen auch die Höhlenmalerei zeugt. Die Farben enthalten übrigens viel Gesteinsmaterial. Das macht sie so dauerhaft. Die riesigen Steine, die von den Menschen der Jungsteinzeit 6000 bis 5000 vor Christus aufgerichtet wurden und die bis heute Zeugnis von der damals weit verbreiteten Megalithkultur ablegen, wurden weitgehend unbearbeitet zu Grabstätten oder Kulträumen angeordnet. Die Pyramiden der Ägypter, Grabstätten für den gottgleichen Pharao, waren Sakralbauten und Herrschaftsarchitektur zugleich. Die Ägypter verfügten bereits über Metallwerkzeuge, was ihnen bei der Bearbeitung der Steine große Möglichkeiten eröffnete.
Und dann natürlich mit der Bearbeitung, diese feinen Schliffe in den Fugen, ja, das ist schon ein tolles Finish, ja, dass man eben, der Zement war noch nicht erfunden, das kriegen erst die Römer hin. Insofern muss man einfach sehr genau arbeiten im Fugenschnitt, damit es alles stehen bleibt.
Es kostete eine Menge Mühe und Know-how, die Steine herbeizuschaffen, sie aufzurichten und aufzuschichten. Schon die Menschen der Megalithkultur verfügten über erheblichen Sachverstand in Sachen Transport, obwohl weder das Rad noch der mit Rädern betriebene Flaschenzug schon erfunden war. Man arbeitete mit koordiniertem körperlichen Einsatz und viel Geduld. Dieses ungeheure Ausmaß an Kraft und Ressourcen mobilisierte man hauptsächlich für den Mythos und für die Götter. Also in kultischen Zusammenhängen, nicht für das Wohnen im Alltag. Auch in den späteren Hochkulturen lebte die breite Bevölkerung in Häusern aus Holz und Lehm, die nicht erhalten geblieben sind.
Also das verschiebt das Bild so extrem, dass wir halt diese monumentale Überlieferung haben und meinen, das ist dann die antike Architektur, aber das stimmt natürlich sehr, sehr eingeschränkt nur, ja, weil halt riesige Bereiche von Wohnarchitekturen, Landwirtschaftsarchitekturen, Militärarchitekturen, weil die natürlich Zelt- oder Holzarchitektur waren.
In Architektur und Bauwesen unterscheidet man zwischen Hausteinen, die aus Steinbrüchen herausgehauen werden, und von Menschenhand hergestellten Steinen, wie zum Beispiel gebrannten Ziegeln aus Ton, Lehm und Sand, die es auch schon seit Tausenden von Jahren gibt. Was wo zum Einsatz kommt, hängt von dem Gesteinsvorkommen in der Umgebung und von den Transportmöglichkeiten ab. Und so spiegelt das historische Erscheinungsbild der Städte und Dörfer oft die geologischen Gegebenheiten der jeweiligen Landschaften wider. Dieser Zusammenhang zwischen Natur und Kultur ist im Laufe der Industrialisierung immer mehr ins Hintertreffen geraten. In Deutschland gibt es fast gar keinen zeitgenössischen Haussteinbau mehr. In Frankreich nur noch sehr wenig, sagt Dietrich Erben.
Vor allem die Steinmetzen kämpfen darum, dass wir mehr in Haustein bauen. Das Material wäre verfügbar. Wie gesagt, Stichwort 40 Kilometer Erdkruste. Wir müssen im Grunde die Sachen nur rausholen. Da ist das Problem, dass dieser massive Haussteinbau, dass der schlechte Dämmwerte hat.
Doch es gibt durchaus das Bestreben, die Geosphäre wieder sichtbar ins Spiel zu bringen. So sind weltweit schon einige Hohlräume und Felsformationen stillgelegter Steinbrüche für den Einbau von Konzertsälen, Bibliotheken, Wohneinheiten und Hotels genutzt worden.
Ich nenne das immer so die Geologisierung von Architektur. Und das sind wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Projekte, die da entstehen.
Die Geologie gewinnt gegenwärtig wieder an Renommee. Und dafür gibt es noch einen Grund. Die Hochtechnologie. Zum Beispiel die PCs und Smartphones. Auch die Elektroautos sind zwingend auf die sogenannten seltenen Erden und ihre einzigartigen magnetischen und elektrischen Eigenschaften angewiesen. Seltene Erden sind gar nicht so selten, aber schwierig und nicht ohne erhebliche ökologische Risiken abzubauen. Und es wird intensiv nach Alternativen geforscht. Wir leben also, nach Meinung vieler, immer noch in der Steinzeit. Stehen aber vor ganz anderen Herausforderungen als unsere Vorfahren. Sie gibt es in allen Größen, Farben, Formen und Härtegraden. Sie sind Massenware oder seltene Kostbarkeiten. Brigitte Kohn tauchte ab in die Welt der Steine, die für unseren Alltag wichtiger sind, als es uns oft bewusst ist. Ihnen hat dieser Podcast gefallen? Radio Wissen hat noch zahlreiche andere Beiträge, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts bekommen. Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören.